ab 9 heute Morgen. Da. Lass uns beten. Jesus, wir geben dir diese Zeit hin und wir bitten dich, dass du diese Zeit segnest, dass unser Herz erquickst, Jesus, zu dir, zu deinem Wort. Herr, dein Wort ist lebendig und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist heute Morgen uns erweckst und dass wir hören können, was dein Geist zu uns heute Morgen sagen möchte, durch dein Wort. Räume auf in unser Herz, wenn irgendwas da ist, Jesus, Herr, so dass wir deine klare, liebevolle Stimme hören können. In deinem Namen. Amen. Berge zu besteigen ist eine tolle, tolle Erfahrung. Und ich habe mehrere Berge in meinem Leben auch gestiegen. Und ich habe einige sehr schöne Berge in Kalifornien und auch hier in Europa hochgeklettert. Und das ist ein schönes Erlebnis. Und für mich setzt es das Leben zurück. Ich kann nicht auf einen Berg steigen und über meine Probleme nachdenken. Ich besteige einen Berg und alles, woran ich denken kann, ist der nächste Schritt. Vielleicht, weil ich ein bisschen mehr Fitness machen soll, aber ich denke nur so, irgendwann ist man müde, ist man nur am Denken, so okay, diese nächsten paar Schritte, dieser Berg zu besteigen. Und ab und an, so gelingt es uns, wenn wir hoch sind, wenn wir einen Berg erreicht haben, über die Täler zu gucken und wir atmen aus, wir genießen den Blick. Wir kommen zur Ruhe, wir genießen die saubere Luft und die schöne Aussicht. Und manchmal gelingt es auch uns, geistliche Berge zu steigen. Über die Täler in unserem Leben zu steigen und zu sehen, was Gott tut in unserem Leben. Was er getan hat, was er tun möchte. Und der Text, der letzte Woche war für uns ein geistliches Gipfelerlebnis. Wir haben Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit, die er von Anbeginn der Zeit mit dem Vater hatte. Denn Jesus ist Gott. Genauso wie Gott, der Vater, Gott ist. Und letzte Woche haben wir gesehen, dass Jesus das ist, auch worauf das Alte Testament hindeutet. Wir haben da Mose und Elia gesehen. Und er ist Gottes Plan für die Rettung der Welt seit Anfang. Er war nicht Plan B, er war von Anfang an Plan A. Man sieht das in 1. Mose Kapitel 3. Es gibt keinen anderen Plan. Es gibt nichts Zusätzliches zu Jesus. Es ist Jesus und Jesus allein, der rettet. Und in diesem Heilplan ist der Weg des Kreuzes enthalten. Und er wird für uns mit Leiden auch verbunden sein. Das Leiden muss nicht das letzte Wort in unserem Leben aber haben. Denn in Jesus können wir von Leiden zur Herrlichkeit gelangen. Wir sterben jetzt für uns selbst und wir leben für ihn. Das ist, was Jesus gesagt hat eigentlich. Nimm dein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Kreuz ist verbunden mit Tod, mit Leid. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Wir werden eines Tages auch auferstehen. Wir werden eines Tages gleiche Herrlichkeit genießen, den wir Jesus letzte Woche gesehen haben. Diese Herrlichkeit, was er auch genossen hat, was er sich von Anfang an hatte. Und diese Perspektive ist einzigartig im Christentum. Sie erhebt unseren Blick. Sie gibt uns Hoffnung. Wir können diese Gipfelerfahrung nur durch den Gottesdienst, durch Gottes Wort und Gebet machen. Es ist großartig, einen Berg zu besteigen, aber es ist schwer, auf dem Gipfel eines Berges zu leben. Wir leben in den Tälern. Das Leben spielt sich in den Tälern ab. Und Jesus ist in den Tälern des täglichen Lebens genauso präsent wie in den Gipfel unseres Lebens mit Gott. Und in diesem Abschnitt sehen wir das. Jesus kommt runter und er begegnet seine Jünger. Und das ist wirklich ein Problem. Es gibt ein großes Problem. Und Jesus kommt und begegnet diesen Jünger, einen Vater und seinen von Dämonen besessenen Sohn in einem Tal. In einem Tal, was vielleicht für uns ein Alltag bedeutet. Unser Alltag bedeutet. Markus Kapitel 9, Vers 15 bis 20 lesen wir: Und als er, das ist Jesus, zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah. Und sie liefen herzu und grüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten: Was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie könnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Bist du schon einmal für eine Zeit weggegangen und hast bei deiner Rückkehr ein Chaos bei der Arbeit oder in deiner Familie gefunden? Das ist mir passiert. Vielleicht bist du zurück von der Urlaub diesen Sommer zurückgekommen und auf der Arbeit war Chaos. Du denkst, hat sich wirklich gelohnt, dass ich in Urlaub war? Ich frage mich, ob Jesus sich so fühlte, als er mit Petrus, Jakobus und Johannes den Berg herunterkam und den Rest seiner Jünger da gefunden hat. Ich weiß, dass ich in meinem Leben schon erlebt habe, so eine Situation. Und Satan ist gut darin, uns Freude und Ruhe zu rauben, oder? Vielleicht bist du gerade von einem körperlichen und geistigen erholsamen Urlaub zurückgekommen und du kommst in deinen Alltag und fühlst dich so bereit, beraubt, schon beraubt. Die ganze Erholung, körperliche und geistige Erholung, was du auf deinem Urlaub erfahren hast, ist schon weg. Jesus ist im Urlaub derselbe wie im täglichen Leben mit seinen Herausforderungen. Und Jesus wirkt in unserem Leben oft durch Situationen, in denen wir von schwierigen Fragen stehen. Und manchmal werden diese Fragen von Gott selbst gestellt. Nicht, weil er die Situation nicht kennt, sondern weil er möchte, dass wir über die Situation in unserem Leben richtig denken. Und wir sehen hier in diesem Text, dass Jesus mehrere Fragen stellt und dann auch dazu Aussagen hat. Gute Fragen führen zu einer ehrlichen Suche. Sie führen letztendlich zu einem größeren Verständnis und das Größte, wozu sie auch führen können, ist ein größerer Glaube. Und die Frage, die Gott uns stellt, sind Fragen des Mitgefühls und der Barmherzigkeit, die uns zu einem größeren Glauben führen sollten. Vielleicht stellt Gott dir eine schwierige Frage zur Zeit. Sieh es nicht so, als dass Gott dich ausschimpfen will. Er will dich aus Barmherzigkeit und Mitgefühl zu sich selbst führen, wie genau er diesen Mann und seinen Sohn und diese Junge auch zu sich führen würde. Er will uns zeigen, dass er nicht nur der Gott des Gipfels ist, sondern auch der Gott des Tals. Und Jesus' erste Frage erinnert uns daran, dass wir ihn brauchen und dass er auch ein Gott des Mitgefühls ist. In Kapitel 16 lesen wir, dass er die Frage stellt, was streitet ihr euch mit ihnen? Die Jünger hatten von Jesus die Vollmacht erhalten, Dämonen auszutreiben. Wir haben das in Markus Kapitel 6, Vers 7 gesehen. Sie waren bei der Dämonenaustreibung erfolgreich gewesen. Sie waren erstaunt darüber, was Gott durch sie getan hatte. Richtig so. Aber angesichts der dämonischen Aktivitäten in diesem Jungen, die ein sehr destruktives Verhalten zeigten, waren sie hilflos, ihm zu helfen. Darüber stritten sie sich, die Schriftgelehrten, mit den Jüngern. Die Schriftgelehrten hatten ihre Vorstellung davon, wie man einen Dämon austreibt. Und die Jünger hatten in ihrer Zeit mit Jesus etwas anders gelernt. Sie kämpften und stritten darüber, wie sie den Dämon austreiben sollten. Und die Jünger hatten echte geistliche Macht erlebt. Geistliche Macht, die Jesus mit ihnen geteilt hatte. Und trotzdem versagten sie hier. Das muss ein echt entmutigender Moment für die neuen Jünger am Füße dieses Berges sein. Sie waren wahrscheinlich froh, dass Jesus den Berg herunterkam, als er es tat. Und die Bibel ist sich darüber im Klaren, dass es in der geistlichen Welt eine Hierarchie gibt, wie man sie auch in einer Armee finden kann. Wir lesen davon in Epheser Kapitel 6, wo Paulus eine Reihe von geistlichen Mächten aufzählt, gegen die wir geistliche Rüstung anlegen müssen. Das bedeutet, dass es geistliche Kräfte gibt, die schwieriger zu bekämpfen sind als andere. Und die Jünger waren diesem dämonischen Treiben hilflos ausgeliefert, weil sie geistlich noch nicht stark genug waren, um diesen dämonischen Treiben zu begegnen. Und Jesus wird ihnen später den Schlüssel zur geistlichen Stärke und Kampf sagen. Es ist das Gebet. Aber durch die Frage hier von Jesus und ihre Antwort kann Jesus eine Aussage über den geistlichen Zustand aller Menschen um ihn herum machen. Ehrliche Fragen sollten zu einer ehrlichen Bewertung unserer geistlichen Situation führen. Wie lautet die Aussage, die Jesus über den geistlichen Zustand der Menschen und seiner Jünger macht? O du ungläubiges Geschlecht, sagt er. Das ist eine Aussage sowohl gegenüber den Jüngern als auch gegenüber den Menschen um sie herum. Aber ich denke, in erster Linie meinte Jesus die Jünger. Die Jünger hatten erkennen sollen, dass diese Situation vielleicht zu groß für sie ist. Ja, Gott hat uns in der Vergangenheit benutzt, aber wir sollten nicht geistig überheblich werden. Vielleicht sollen wir dem Beispiel Jesus folgen und beten. es besteht die große Gefahr, geistlich arrogant zu werden, wenn Gott uns in der Vergangenheit auf irgendeine Weise benutzt hat. Und es erinnert mich an die Geschichte in Josua, wo Israel vor der kleinen Stadt Ai besiegt wurde, nachdem sie viele große Stadt Jericho besiegt hatten, weil sie vergessen hatten, Gott zu suchen. Sie haben vergessen zu beten. Wie sollen wir diesen Kampf angehen, Gott? Wäre die Frage gewesen. Aber sie haben diese Frage nicht gestellt. Vor dieser kleineren Stadt haben sie eine Niederlage gehabt. Vergangene geistliche Siege in unserem Leben bedeuten nicht, dass wir auch in Zukunft geistliche Siege haben werden. Das sehen wir bei Josua, das sehen wir in unserem Text hier und dass wir haben das auch in unserem Leben auch erlebt, als Christen. Wir brauchen die Hilfe von Jesus. Wir haben seine Hilfe gestern gebraucht, wir brauchen seine Hilfe heute und wir werden seine Hilfe morgen gebrauchen. Ich weiß, dass wir das wissen, aber diese einfachen Lektionen verpassen wir oft oder vergessen wir oft. Und Jesus zeigt seinen Jüngern in der Menge hier, ihr braucht mich, wenn ihr geistliche Siege erringen wollt. Ihr braucht meine Gegenwart in eurem Leben und in der Situation, mit denen ihr konfrontiert seid. Ja, schön, was ich durch dich für eine Woche gemacht habe, aber ihr braucht mich heute. Aber auch wenn wir geistlich versagen, wenn wir diese einfache Lektion vergessen, dass wir Jesus heute gebrauchen, ist Jesus immer noch barmherzig. Wenn Jesus uns eine Frage stellt und wir feststellen, dass ich nicht den geistlichen Glauben für diese Situation hatte, den ich hätte haben sollen, ist ich Jesus mit nicht in diese eine Situation in mein Leben eingeladen habe. Ich habe versucht, dass ich in meiner eigenen Kraft und mit meiner eigenen Weisheit zu tun. Wo wir merken, wie wir auf Deutsch vielleicht nicht so schön, aber sehr deutlich sagen, das war ein Griff ins Klo. Das hat mich überrascht, das erste Mal, dass ich dieses Sprichwort gehört habe. War so, wow, das ist ja krass. Stimmt aber, ja. Das ist ein Versagen. Aber selbst wenn wir erkennen, dass wir einen Fehler gemacht haben, das Mitgefühl und die Barmherzigkeit Jesus sind bereit, sich der Situation zu stellen. Wir sehen dieses Mitgefühl und die Barmherzigkeit durch ein paar Worte hier. Bringt ihn her zu mir. Das sind echt schöne Worte, oder? Bringt ihn her zu mir. Diese Situation ist nicht so groß für dich, für mich. Bringt die Situation zu mir. Bringt das, was du aus eigener Kraft und Weisheit nicht schaffen konntest, zu mir. Und das ist Jesus einladen auch zu uns heute Morgen. Bringt deine Situation zu mir. Bringt deine Griff ins Klo zu mir. Bringt deine Fehler zu mir. Erinnere dich daran, dass diese Situation, dieser Mangel an Glauben seitens der Jünger mit einem jungen Mann zu tun hatte. Einem jungen Mann, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde, der aber durch dämonische Aktivität zerstört wurde. Und Jesus hat Erbarmen. Bringt ihn her zu mir. Es gibt nichts Größeres, um das sich Gott in seiner ganzen Schöpfung kümmert, als um die Menschen, die er geschaffen hat und für die er ans Kreuz gegangen ist. Für diesen jungen Mann, aber auch für dich und mich. Unsere Situation, unsere Verfehlungen sind Gott nicht egal. Er sagt zu uns, bringt sie her zu mir. Bringt deine Niederlage durch die Hände der Sünde, deine schlechte Laune, deine Lust, deine bösen Worte über andere Menschen, deine bösen Gedanken, die Verletzung, die verletzte Beziehung, die gescheiterte Ehe. Bring sie zu ihm. Aber um das zu tun, müssen wir demütig vor Jesus sein. Das ist genau das, was wir bei diesem Vater sehen. Jesus bringt diese Demut durch eine Frage aus dem Vater des Jüngers heraus. Er fragt ab Vers 21 und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von Kindheit an. Und hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir von meinem Unglauben. Wir sehen hier die absolute Verzweiflung in der Stimme dieses Vaters. Als er noch einmal in noch anschaulichen Details des dämonischen Treiben in seinem Sohn durch die Fragen beschreibt. Wie lange geschieht das schon mit ihm? Dieser Mann hat die Hoffnung verloren. Er hat wahrscheinlich versucht, von dem Schriftgelehrten Heilung für seinen Sohn zu bekommen. Er hat nun versucht, von dem jungen Jesu Heilung für seinen Sohn zu bekommen. Und nun ist er bei seiner letzten Hoffnung. Dem letzten Ort, an dem es eine Chance auf Hilfe gibt. Weißt du was? Es ist nie schlecht, wenn wir mit unserem Versuchen, Hilfe und Heilung zu finden, am Ende sind und Jesus der Einzige ist, an den wir uns wenden können. Wenn wir an diesen Punkt kommen, ist das eigentlich ein Segen. Es ist eine Gelegenheit für Gott zu wirken. Und Gott will wirken. Wie wirkt Gott? In der Aussage Jesus in Vers 23 und die Reaktion des Mannes in Vers 24 auf die Aussage sehen wir einen wichtigen Punkt für uns. Der Punkt ist, dass Demut und nicht Perfektion der Weg ist, wie wir Jesus Hilfe in unserem Leben in Anspruch nehmen können. Demut und nicht Perfektion. Jesus sagt diesem Mann, dass dem, der glaubt, alle Dinge möglich sind. Beachte, was Jesus nicht gesagt hat. Er hat nicht gesagt, bring erst dein Leben in Ordnung, dann kann ich dir helfen. Weißt du, was das ist? Das ist Religion. Die Religion sagt, dass Gott aufgrund deines Verdienstes für dich arbeiten oder will, weil du Teil von Ex-Kirche bist. Das Christentum sagt, dass Gott aufgrund des Verdienstes seines Sohnes für dich arbeitet. Und das ist ein radikaler Unterschied. Unser Fleisch und Satan neigen dazu, uns glauben zu machen, dass Gott uns nur helfen kann, wenn wir Ex in unserem Leben erreicht haben. So ist das Leben. Wir denken, ich kann, wenn ich Ex erreiche, dann wird das und das für mich aufgemacht. Und das stimmt manchmal, aber nicht in Gottes Welt, nicht in sein Reich. In der geistlichen Welt, Das Problem ist, dass Ex sich immer in unserem Köpfe und durch die Lügen des Feindes bewegt. Es ist, als ob das Ziel immer weiter zurückgedrängt wird. Und egal wie schnell wir rennen, wie sehr wir uns anstrengen, das Ziel ist immer nur ein kleines Stückchen weiter weg und deshalb kann Gott uns nicht helfen. Weil wir haben uns noch nicht genug angestrengt. Das ist falsch. Dieser Gedanke ist falsch. Diese Gedanken sind eine Lüge. Das Christentum sagt, dass wir nicht auf das Tor schießen müssen, weil das Tor bereits von Jesus gemacht wurde. Wir haben bereits den Sieg in Jesus. Deshalb können wir zu ihm kommen, wie wir sind. Nicht, weil wir irgendwas schon erreicht haben. Wir können in unserer Unvollkommenheit zu ihm kommen. Wir müssen nicht zu ihm in Vollkommenheit kommen. Und der Psalmist drückt das so gut aus, wie wir als Menschen sind, wie unvollkommen wir sind. Und das überrascht Gott nicht. In Psalm 103 sagt der Psalmist, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, ist nicht überrascht, er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld, wenn ein Wind darüber geht. So ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Das ist die Demut, die wir zu Jesus bringen. Jesus, du kennst mich. Du kennst mein geistliches Versagen, mein Mangel, mein Unglauben, bitte hilf mir. Ist das nicht schön ausgedrückt von diesem Vater hier, wenn er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben? Das spricht mein Herz an. Weil so erkenne ich mein Herz manchmal. Ist das nicht der Punkt, an dem wir uns alle wiederfinden? Oh, wir glauben, aber wir spüren gleichzeitig die Zweifel in unserem Herzen. Und dieser Vater zögert nicht, dies Jesus gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Er dachte nicht, dass Jesus ihn und seinen Sohn wegschicken würde, wenn er Jesus gegenüber ehrlich ist und seine Zweifel äußert. Du hast vielleicht einige Predigten zugehört und denkst, dass dein Glaube perfekt sein muss, damit Gott in deinem Namen handelt. Das ist nicht wahr. Weil Gott von uns, die wir nur wandernden Staub sind, keine Vollkommenheit erwartet, sondern er erwartet Demut. Er erwartet, dass wir erkennen, dass wir nur wandernden Staub eigentlich sind. Und damit er den Ruhm für seine Werke in unserem Leben bekommt. Gott teilt seinen Ruhm nicht. Jesaja sagt in Jesaja 42, Vers 8 über Gott, dass er seinen Ruhm nicht teilt. Und das Wort Herrlichkeit in unserer Bibel hat etwas mit Gewicht und Bedeutung zu tun. Und Gott verlangt das Bedeutendsten zu sein, weil er das Bedeutendste im Universum ist. Wir demütigen uns vor seiner Bedeutung. Und für diesen Vater sah Demut so aus, dass er sein wertvollstes Gut seinen Sohn auslieferte. Wir lesen in Markus Kapitel 9, Vers 25, da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zehrte ihn heftig und für aus und wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf, und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Jesus führte diesen Vater durch eine Reihe von Fragen und Aussagen, von Zweifel zu Demut des rettenden Glaubens. Und nun musste er seinen Sohn dem Werk Jesus überlassen. Demut wird uns was kosten. Aber es lohnt sich. Daran sehen wir auch das Beispiel Jesu. Er hat sich selbst erniedrigt, sodass jemand anderen uns Leben haben kann. So mag diesen Vater auch für seinen Sohn. Er demütigt sich, so Gott wirken konnte. Beachte hier, dass diese Arbeit nicht so abläuft, wie es der Vater jetzt erwartet hat. Jesus befiehlt, dass der Dämon den Jungen verlässt, was dieser auch tut, aber sitzt der Junge gleich wieder gesund da? Wir lesen, dass der Junge auf dem Boden liegt und aussieht, als sei er tot. Und sogar die Menschen um ihn herum halten ihn für tot. Aber er ist nicht tot, weil Jesus ihn von dem Boden aufhebt. Sagt uns, dass wir sollten nie überrascht sein, wenn das Werk Jesu in unserem Leben anders aussieht, als wir es vielleicht erwarten. Ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen und er sagte, dass Jesus nicht immer so heilt, wie du es dir wünschst. Manchmal öffnet er die Wunde wieder, um die tiefe Infektion herauszuholen, die immer noch da ist und immer noch wehtut. Was musste durch dieser Vaters Kopf gegangen, als er seinen Sohn da lag, sehen lag? Und was für ein Symbol für das, was die Sünde in unserem Leben anrichten kann. Er macht uns tot. Aber wenn Jesus kommt, heilt er uns nicht, weil wir es verdient haben. Nicht, weil unser Glaube perfekt ist, sondern weil er derjenige ist, der Leben aus dem Tod in unserem Leben bringt. Und uns an den Punkt zu bringen, an dem wir vor ihm demütig sind, muss Jesus uns manchmal ein paar harte Fragen stellen. Wir sollten diese harten Fragen nicht verachten, denn er ist ein barmherziger Gott, der die Verletzung heilen will, die der Sünde in unserem Leben verursacht hat. Gibt es ein Werkzeug, das Gott uns gegeben hat, damit wir geistliche Heilung empfangen und geistliche Kraft haben können? Auf jeden Fall. Es ist das Gebet. Die Jünger mussten diese Lektion wieder lernen. Diese Dämon konnte nur durch Gebet herauskommen. Sonst nichts. Geistliche Kämpfe in unserem Leben werden nicht durch unsere Weisheit gewonnen, sondern dadurch, dass wir uns im Gebet vor Gott demütigen. Diese Momente können sich anfühlen, manchmal, als wären wir im Tal statt auf den Gipfeln. Aber wie wir in diesem Text sehen, ist Jesus in beidem derselbe. Nichts hat sich geändert, außer den Umständen. Aber er ist Herr über alle Umstände. Er kann geistliches Leben bringen, wo der Tod ist. Gebet schaltet den Sieg Jesu und seine Macht in unserem Leben frei. Psalm 108, Vers 14 sagt, mit Gott werden wir Gewaltiges vollbringen und er wird unsere Feinde zertreten. Mit Gott werden wir Gewaltiges vollbringen. Wir arbeiten mit Gott durch Gebet. Und dann, das lässt die Tür auf. Dadurch er arbeiten kann. Er wird unsere Feinde zertreten. Wir sagen, Jesus, hilf mir. Ich brauche deine Hilfe. Wir sagen das in Demut, weil wir erkennen, dass wir schwach sind. Und dann kann Gott für uns wirken. Das, was tot aussieht in unserem Leben, kann erweckt werden und zum was Blühendes sein. Das ist das Schöne an Gott. Das ist der Gott, der gleiche auf dem Gipfel war. Das ist der gleiche Gott, der im Tal ist. Er begegnet uns in unserem Alltag. Er hat sich nicht geändert. Dieser Text fordert uns heraus mit Fragen. Aber nicht Fragen, sodass wir denken, ich höre auf, sondern sodass wir glauben. Glaub heute Morgen. Sag Jesus, hilf mein Unglauben. Für diese Situation in meinem Leben, für die Sünde, womit ich kämpfe. Ich brauche deine Hilfe. Und Jesus wird uns helfen. Und wir wissen, dass dieser Sieg schon errungen ist, weil er für uns gestorben ist. Und das wollen wir auch heute Morgen feiern. Durch das Abendmahl. Dieser Sieg. Dieser errungene Sieg. Es gibt einen Grund, warum wir diesen Abschnitt auf den Abschnitt. Es gibt einen Grund, warum dieser Abschnitt auf den Abschnitt folgt, in dem wir Jesus in seiner Herrlichkeit auf dem Berg gesehen haben. Die Verbindung ist die Herrlichkeit der Auferstehung. Er kam vom Himmel auf die Erde herab, genauso wie er von Berg ins Tal kam, um Männer und Frauen von ihren Sünden zu retten und sie neuen Leben zu erwecken. Und wenn wir heute Morgen das Abendmahl feiern, lasst uns über diese Tatsache nachdenken. Jesus verließ die Herrlichkeit und ging ans Kreuz, damit auch wir das Leben haben, so wie dieser Junge zum Leben erweckt wurde. Und als Christen erinnern wir uns an seinen Tod, der uns das Leben bringt. Als Christen sind wir an den Tisch eingeladen. Du bist heute Morgen eingeladen als Christ, um seinen Tod und das neue Bund zu erinnern. Wir kommen nicht an den Tisch, weil wir Gott etwas an Gerechtigkeit zu bieten haben, sondern weil er gerecht ist und uns durch das Bekenntnis unserer Sünde, Vergebung und seine Gerechtigkeit anbietet. Wir kommen also und bekennen unsere Sünden und empfangen dann im Glauben durch die Gnade seiner Vergebung. Wir akzeptieren, was er über uns sagt. Nicht, was die Welt sagt, nicht, was der Teufel sagt, nicht, was unser Herz sagt, sondern was er sagt. Dir ist vergeben. Glaubst du das heute Morgen? Dass du als Kind Gottes vergeben bist? Dass du gewaschen bist? Dass du rein bist? Weil Jesus dir seine Herrlichkeit oder Vergebung angeboten hat und dir gegeben hat? Es ist wahr. Christ, glaub und bitte Jesus, deinem Unglauben zu helfen. Lass uns jetzt ein Lied haben und auch die Zeit nutzen, darüber nachzudenken, wer ein Abendmahl geteilt wird. Du bist vergeben. Wir sind vergeben. Wir stehen in Jesus' Gerechtigkeit.